ABS-Magazin, nicht zu bremsen.
ABS-Magazin.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Mittwoch, 16 Uhr und ihr hört das ABS-Magazin, das Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales. Wie jeden Mittwoch um 16 Uhr senden wir auch heute wieder auf Radio X auf 91,8 MHz. Unsere Sendungen, die eben jeden Mittwoch um 16 Uhr ausgestrahlt werden, könnt ihr nachhören im Internet, also alle Sendungen der letzten Jahre sogar, unter der Internetadresse www.absmagazin.de. Im ABS-Magazin vom 20. Januar hatten wir uns bereits über die Zapatistas in Mexiko unterhalten. Damals hatte ich den Tobi vom Yabasta-Netzwerk Rhein-Main interviewt. Und weil das damalige Interview ein wenig zu kurz und zu stressig geraten ist und ja, Tobi und ich den Wunsch gehabt hatten, das nochmal zu vertiefen, treffen wir uns heute nochmal und sprechen nochmal über die Zapatistas und ihre ja einfach total interessanten Vorstellungen und Umsetzungen von Autonomie. Genau, ja, der Tobi ist vom Yabasta-Netzwerk Rhein-Main, wie gesagt, und jetzt frage ich ihn und dich einfach erstmal, was heißt denn eigentlich Yabasta und was macht ihr in diesem Netzwerk?
Ja, danke erstmal für die Einladung. Freut mich auch, dass wir nochmal darüber sprechen können. Also Yabasta ist Spanisch und bedeutet, es reicht. Und das ist also auch so der Ausspruch, mit dem die Zapatistas damit damals 1994, als sie mehrere Bezirkshauptstädte in Chiapas im Süden von Mexiko besetzt haben, sozusagen bekannt geworden sind, weil sie eben gesagt haben, also jetzt reicht es. An dem Tag ist auch das Freihandelsabkommen mit in Nordamerika in Kraft getreten, das NAFTA, wobei das natürlich nicht der einzige Auslöser war, sondern sie in der Tradition von 500 Jahre Kolonialismus sich selbst sehen und dagegen kämpfen. Und an dem Punkt reicht es dann einfach. Und das Yabasta-Netz in Deutschland hat diesen Ausspruch halt übernommen, weil im Grunde genommen kann man in Deutschland halt auch sagen, dass es jetzt langsam mal reicht. Wir sitzen da natürlich in einer ganz anderen Ecke, ganz auf der anderen Seite des Kolonialismus. Diejenigen, die kolonisiert haben und immer noch kolonisieren. Und ja, ich erzähle vielleicht kurz was zur Gründung. Das wurde
von euch,
von uns, von dem Yabasta-Netz, genau. Das wurde mir selber nur erzählt. Also ich bin ein bisschen jünger. Ich bin seit 3-4 Jahren ungefähr im Yabasta-Netz, aber das wurde gegründet, ich glaube 1996, nach einem Treffen in Chiapas. Das war das erste intergalaktische Treffen, also da hatten
dort in Mexiko.
In Mexiko war das, genau. Es gab dann auch später noch eins in Spanien und es gibt auch immer wieder dezentrale Treffen, aber das war ein zentrales Treffen, wo damals auch übrigens zum ersten Mal nicht Organisationen, sondern rebellische Menschen eingeladen wurden, also auch Individuen. Und da sind eben auch einige Leute aus Deutschland hingefahren. Ich glaube, insgesamt gab es vielleicht so 3.000 bis 5.000 Leute, die da in Chiapas waren, die sich darüber unterhalten haben, wie man sozusagen wirklich auch den Kapitalismus jetzt bekämpfen kann, wie man Autonomie aufbauen kann. Also kämpfen immer verstanden als was im Alltag stattfindet und nicht unbedingt in erster Linie militärisch sein muss, sondern eben eine Unabhängigkeit bedeutet von den kapitalistischen Strukturen. Und dieses Treffen muss unglaublich beeindruckend gewesen sein und die Leute aus Deutschland, die da zurückkamen, die haben sich gedacht, boah, sowas wollen wir in Deutschland auch haben. Wir müssen auch irgendwie schauen, dass wir hier Autonomie organisieren und wirklich was machen. Also es ist halt auch in so einem Kontext von Hoffnung einfach, die Zapatistas da gegeben haben, weil 1990, nachdem irgendwie sozusagen der Kapitalismus letztendlich scheinbar über alles gesiegt haben sollte und das Ende der Geschichte, der ausgerufen wurde, gab es dann eben 94 diese Revolution und diese unglaubliche Organisierung, die da sichtbar geworden ist in Chiapas, in Mexiko. Und genau, das ist also die Gründungsgeschichte von Yabasa-Netz dann auch in Deutschland. Und es gibt dann verschiedene regionale Gruppen. Also ich bin jetzt hier in der Rhein-Main-Gruppe. Es gibt noch um Marburg eine Gruppe und in Münster, in Bremen.
Aber welche Strahlkraft hatte denn dann die Gründung der Zapatistas dann auf die Bewegung in Deutschland?
Also
auf die Zapatistas, linke Bewegung.
Im Grunde genommen auf die linken Bewegungen auf der ganzen Welt. Okay. Es war das einfach erstmal ein riesen Hoffnungsschimmer und es hat ziemlich viel ausgelöst weltweit. Auch Dinge, die wir mittlerweile gewohnt sind, wurden angestoßen dadurch. Also wenn man sich anschaut, die Geschichte der globalisierungskritischen Bewegung, dass zum Beispiel der WTO-Gipfel 1999 in Seattle zum Desaster wurde, weil es so massive Proteste gab, das sind Sachen, die auch konkret auf diesem Treffen 1996 zum Teil vorbereitet wurden. Ah, ja. Da kam auch zum Beispiel die Idee auf, eine unabhängige Medienberichterstattung von unten und links zu machen. Das ist in die Media geworden.
Ah ja, die Media kann konkret darauf zurückführen.
Das kann konkret darauf zurückgeführt werden und die hatten auch gerade zu dem Gipfel in Seattle 99 haben die zum ersten Mal diese Berichterstattung von vielen einzelnen Personen, die dann zusammenlaufen, nicht ausprobiert, sondern also da hat es halt schon funktioniert. Aber das war so das erste Große, wo in die Media in Erscheinung getreten ist. Ja, und daran sind wir mittlerweile gewöhnt, aber das sind Dinge, die da angestoßen wurden. Und also diese Solidaritätsbewegung, die es ja im Yabasa-Netz hier in Deutschland gibt, aber eben weltweit gibt, in verschiedenen Zusammenschlüssen, ist eben nicht nur eine Solidaritätsbewegung im Sinne von einer Einbahnstraße, wir sind solidarisch und unterstützen sie und schicken denen irgendwas, sondern es geht wirklich in beide Richtungen und wir können sehr viel von der Organisierung lernen, weil das ist natürlich auch so ein bisschen die Schlüsselfrage, wenn man sich überlegt, wie man den Kapitalismus überwinden will, ist immer die Frage, wie organisiert man sich stattdessen. Es geht, das haben die Zapatistas auch sehr schnell klar gemacht, es geht überhaupt nicht darum, dass irgendwelche Leute, die es gut meinen, jetzt dahin kommen und die sich der Bewegung anschließen und versuchen, Zapatist zu werden, in großen Anführungszeichen, sondern es geht eben darum, dass wir uns organisieren in unseren lokalen Kontexten und halt dort kämpfen und versuchen, Autonomie aufzubauen und dabei vernetzt zu bleiben. Und also gerade, wenn man sozusagen im Herzen der Beste wohnt, also in den Staaten, die kolonial und imperial unterwegs sind, ist es umso wichtiger, dass wir halt dafür kämpfen, dass andere Lebensräume nicht zerstört werden.
Was heißt denn das jetzt dann, du hast gesagt, sich lokal vernetzen, lokal kämpfen? Das ist jetzt nochmal, wenn man sagt, ganz konkret, also für jetzt Frankfurt oder die Region, was tut ihr sozusagen da und was sind eure Versuche vielleicht oder Experimente, eure Handlungen, hier diese Konzepte umzusetzen? Oder wenn ich jetzt also an unsere Radiohörerinnen denke, wo können die euch finden, begegnen?
Also was auf jeden Fall sozusagen sichtbar ist, ist vielleicht erstmal sowas wie das Mietshäuser-Syndikat. Also auch Leute aus dem Yabasa-Netz sind auch da mit drin, organisieren das, wohnen zum Teil selbst in Syndikatsprojekten, da gibt es auch Projekte in Frankfurt. Ansonsten von Veranstaltungen ist es so, dass wir eben genau nach diesem Verständnis, wir wohnen im Herzen der Bestie, Infoveranstaltungen machen, zum Beispiel über die Rolle der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die also sehr zum Teil Biopiraterie betreibt, gerade in Chiapas, worauf wir übrigens auch von einem Netzwerk von unten aufmerksam gemacht wurden, nämlich von Compit, von der Vereinigung traditioneller Hebammen und Heilerinnen in Chiapas, die einen Brief geschrieben hat an das deutsche Yabasa-Netz, dass ihnen aufgefallen ist, dass die GIZ da immer unterwegs sind und dann versuchen wir das eben aufzugreifen, weiter zu recherchieren und hier Leute zu informieren, um so ein bisschen dieses gute Image der Entwicklungshilfe dann auch ein bisschen realistischer darzustellen. Auf der anderen Seite gab es vor 1,5 Jahren ungefähr, kam ja Ayotzinapa groß raus, als eben diese Geschichte, dass 43 Studenten ermordet wurden oder beziehungsweise verschwunden gelassen wurden in Mexiko, was natürlich nur exemplarisch ist für die anderen 100.000 Menschen, die in den letzten 10 Jahren in Mexiko verschwunden sind, im Rahmen vom sogenannten Krieg gegen die Drogen, der ein Krieg gegen die sozialen Bewegungen auch ist. Darüber informieren wir auch. Also es geht jetzt nicht darum, sozusagen sich nur auf Zapatistas zu konzentrieren. Und da hat halt auch wieder Deutschland eine starke Rolle mit drin, weil Deutschland ein Sicherheitsabkommen mit Mexiko abschließt, dass Informationen sehr leicht fließen über sogenannte Kriminelle, obwohl klar ist, dass das nicht alles Kriminelle sind, die kriminell genannt werden, und dass Leute auch gefoltert werden. Also wenn man sich die Menschenrechtsberichte anguckt, es ist unglaublich, was Deutschland da tut. Und die Waffen für die Polizei und auch die Polizeiausbildung, das kommt auch alles aus Deutschland. Da unterstützen wir auch andere Initiativen, wie zum Beispiel die Aktion Aufschrei, die da sehr gut informiert und versucht, gegen vorzugehen, also gegen deutsche Waffenexporte. Das sind so Sachen, die sichtbar sind.
Ja, hört sich alles ziemlich spannend an. Vielleicht kannst du auch nachher nochmal sagen, wie man, oder gleich vielleicht kurz einfach erwähnen, wo man Hinweise vielleicht im Internet dazu findet.
Ja, jetzt müsste ich natürlich die Adresse aus dem Kopf wissen. ich glaube, es ist ja-basta-netz.de.vu. Das ist auf jeden Fall die sozusagen bundesweite Seite. Und von den regionalen Gruppen gibt es dann keine Internetseiten, aber E-Mail-Adressen. Da ist die eine Yabasta, also Yabasta wird mit Y geschrieben und also zusammengeschrieben, Yabasta minus rhein-main at riseup.net. Das ist jetzt die in Frankfurt die E-Mail-Adresse. So kann man uns erreichen.
Also ich werde das dann vielleicht nochmal auf unsere Homepage stellen. Man kann dann diese Informationen finden bei dem Textchen zu dem MP3 dieser Sendung. Ich wiederhole es aber nochmal ganz kurz für alle zum Mitschreiben. Also die bundesweite Basta-Net-Seite heißt ja-basta-netz.de.vu, wobei ja mit Y geschrieben wird. Und ja, vielleicht lassen wir es erstmal dabei. Und wie gesagt, ihr könnt dann die Internetinfos auf unserer Webseite www.absmagazin.de finden.
Dazu ganz kurz, vielleicht auf der Internetseite gibt es auch einen Reader zu den Aktivitäten von der GIZ, also Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Das ist auch sehr interessant. Und es gibt auch die Tierra y Libertad, das ist so eine kleine Broschüre, die 1 bis 2 Mal im Jahr rauskommt, auch schon seit 10 Jahren ungefähr. Die findet man auch da im Internet. Da kann man sich auch ein Abonnement holen, was sehr günstig ist und sehr interessant ist. Und da ist zum Beispiel auch dieser Brief, den Kompitsch damals ans Yabasta-Netz geschrieben hat, der ist da auch vor 2 Jahren, glaube ich, in einer Ausgabe mit abgedruckt worden. Also das ist schon sehr spannend zu sehen, wie so eine globale Vernetzung dann auch konkret einfach abläuft. Ja. Und das ist halt möglich mit den Zapatistas.
Ja, soweit vielleicht erstmal. Ich habe euch jetzt ein Lied mitgebracht von Manu Chao. Das heißt EZLN Para Todas Todo. Also die Musik ist eben von Manu Chao und es spricht aber der Subkommandante Marcos. Das ist sowas wie ja das persönliche, die Aushängefigur der Zapatistas. Es ist, also dem Lied von Manu Chao ist eben eine Rede von diesem Subkommandante Marcos unterlegt. Und diese Rede geht los, die ist dann auf Spanisch im Lied, aber auf Deutsch geht sie los. Brüder, wir waren in der Nacht geboren, hier leben wir und wir werden dort sterben. Ja, und dann geht's weiter und so. Und dann 3 markante Zahlen sind dann, unser Kampf ist für das Leben, unser Kampf ist für die Gerechtigkeit, unser Kampf ist für den Frieden. Also viel Spaß mit Manu Chao und Subkommandante Marcos. Dann, ja, Tobi, vielleicht wollen wir nochmal ein bisschen jetzt quasi im zweiten Teil unseres Gesprächs dann tatsächlich auf die Zapatista selbst eingehen.
Ja, das ist gut.
Warum, also das wir sitzen ja auch da quasi.
Genau, das ist ja auch gut.
Warum interessiert, also was interessiert euch an den Zapatistas jetzt? Was machen die, was so besonders ist?
Also mich persönlich interessiert einfach, als jemand, der halt sagt, es reicht und ich kann nicht im Kapitalismus leben, es muss eine Alternative geben, wie so eine konkrete Alternative aussehen kann. Nicht, dass ich jetzt denke, dann machen wir das einfach ganz genauso und dann wird es schon funktionieren, aber es ist natürlich einfach eine Schlüsselfrage, wie kann man sich organisieren, dass irgendwie das gerecht ist, dass nicht Leute ausgeschlossen werden, dass aber trotzdem so eine Struktur wie der Staat, der so viel Schaden bringt, nicht entsteht. Wie kann man auch im Hier und Jetzt diese staatliche Struktur unterlaufen, sozusagen, um nicht so das Gefühl zu haben, oh, wir müssen alles gleichzeitig auf einmal umschmeißen und brauchen ganz viele Waffen und brauchen dies und jenes, wo ich dann so das Gefühl bekomme, oh, ich weiß nicht, wie soll das jetzt irgendwie gehen. Aber halt dieses im Hier und Jetzt anfangen, und da sieht man halt bei den Zapatistas, die haben so viel erreicht und sie haben wesentlich schlechtere Bedingungen als wir.
Aber was heißt denn kein Staat? Weil, also ich meine, die Zapatistas, das ist ja doch eine relativ große Region, sind relativ viele Menschen und haben eine eigene Ökonomie, aber eben auch so eine eigene politische Struktur. Was heißt denn da kein Staat?
Ja, also erstmal genau, es sind, man kann ungefähr sagen, so 250.000 Leute sind das auf jeden Fall. Was heißt kein Staat? Zum Beispiel nehmen sie keine Unterstützung von staatlichen Stellen an.
Mexiko jetzt.
Ja. Von Mexiko, also vom mexikanischen Staat, auch nicht von den Bundesstaaten, auch nicht von den Kommunen in Mexiko. Sie nehmen da überhaupt keine Unterstützung an, weil sie halt aus der Geschichte gelernt haben und gesehen haben, dass im Grunde genommen kein Interesse da ist, sie zu unterstützen, sondern diese Unterstützungsprogramme sind eben auch wieder da, um sie von bestimmten Sachen abhängig zu machen und so weiter. Und
aber ich meine, wie regulieren sie ihre eigenen Angelegenheiten? Also was haben sie für ein alternatives, ich sag jetzt mal, System oder so, oder Einrichtung?
Also wir sind da letztes Mal auch schon ganz kurz drauf eingegangen. Es gibt halt unglaublich viele verschiedene Kommissionen oder Gruppen und Pläne, die halt ineinander greifen. Also die Struktur ist halt sehr komplex, wenn man sie von außen so betrachtet. Aber grundsätzlich gibt es halt in jedem Dorf eine Dorfversammlung, die einmal so die Angelegenheiten bespricht und entscheidet. Dann haben die Leute in diesem Dorf, viele Leute haben bestimmte Aufgaben, zum Beispiel gibt es halt, traditionelle Hebammen und Heilerinnen, also so eine medizinische Komponente, da gibt es dann Verantwortliche für die Medizin, die das so auf Dorfebene machen. Wenn die nicht weiter wissen, dann greifen sie aber auf das autonome Gesundheitssystem zurück auch und bringen zum Beispiel Leute, also wenn sie merken, oh, da komme ich nicht weiter, so weit reicht mein Wissen nicht, dann gibt es auch noch Leute mit mehr Wissen, die aber dann halt nicht in jedem Dorf sind, sondern nur in einem größeren Verwaltungsbezirk, in diesem Caracol, in diesem Verwaltungssitz. Und so ähnlich ist es mit der Bildung. Es gibt in jedem Dorf auch eine Schule, also die haben ihr eigenes Schulsystem gemacht. Da gibt es dann einen Verantwortlichen für die Bildung, der dort unterrichtet, aber ab einem gewissen Grad gibt es sowas wie eine Sekundärschule, die auch im Caracol dann jeweils ist, wo dann halt zum Beispiel diejenigen, die in ihren eigenen Dörfern dann in Zukunft die Bildungsverantwortlichen sind und die Grundschule sozusagen in der Grundschule unterrichten, die müssen dann auf dieser Sekundarschule gewesen sein. Und dann gibt es noch verschiedene andere Kommissionen, zum Beispiel gibt es Kommissionen dafür, die versucht, Kollektivierung voranzutreiben. Also eigentlich hat jedes Dorf auch einen Shop, einen Laden, wo man bestimmte Sachen kaufen kann, die halt nicht selber produziert werden. Also die meisten Menschen, die bei den Zapatistas organisiert sind, sind eben Bäuerinnen und Bauern, die vor allem Mais und Bohnen und Kürbis anbauen, aber auch Kaffee, das ist unterschiedlich. Also so Grundnahrungsmittel werden sozusagen selbst produziert, aber gewisse Sachen wie Zucker oder Cola oder ja, andere Sachen kann man eben in diesem Laden kaufen, aber der Laden selbst ist wiederum kollektiv organisiert. Das heißt, die Schichten werden halt kollektiv organisiert. Das gibt es dann so verschiedene Turnusse, also Runden, wo man dann mal dran ist und da arbeitet. Und das Geld, was sozusagen die Leute dort ausgeben, kommt wieder dem Dorf zugute. Und das Dorf kann damit dann Sachen finanzieren, die das Dorf halt auch als Kollektiv braucht. Es kann sein, dass man vielleicht da irgendwo einen Zaun bauen muss oder was reparieren muss. Das muss ich mir jetzt gerade ausdenken. Oder es kann halt auch sein, dass Leute die Aufgaben übernehmen, zum Beispiel auch, die dann in die politische Verwaltung, ins Katakoll reisen müssen, diese Reise dann dafür bezahlt bekommen.
Mhm. Okay. Vielleicht schauen wir uns mal ganz kurz diesen Lebensmittelshop näher an. Also, weil ich meine, kann man doch sagen, es ist so eine Art demokratisch geregelte Distribution von Konsumgütern.
Genau.
Und wo die Leute dann vielleicht eben auch selbst darüber entscheiden, was da drin ist und wie das vielleicht hergestellt ist, was da drin ist und wie es den Leuten geht, die da arbeiten.
Ja, das wäre jetzt, also wie es den Leuten geht, die dort arbeiten, das schon. Die Produkte, die dort verkauft werden, sind zum Teil, das ist sehr paradox, also es wird auch Coca-Cola verkauft zum Beispiel. Bestimmt nicht, weil sie Coca-Cola so besonders gut finden, aber das zeigt, das ist auch was Besonderes, glaube ich, an den Zapatistas, das ist einfach undogmatisch. Und es gibt Sachen, die versuchen sozusagen so viel es geht selbst zu organisieren, aber an bestimmten Punkten kommen sie halt jetzt noch nicht weiter. Und dann ist es eben so. Aber das sollte einen nicht daran hindern, überhaupt schon mal anzufangen.
Oder vielleicht nochmal anders gefragt. Im Grunde ist dieser Lebensmittelladen ja von der Gemeindeversammlung so ein bisschen, von der Dorfversammlung so ein bisschen, kontrolliert und überhaupt auch in Gang gesetzt. Was heißt es dann näher oder wie würden da typische Diskussionen oder Entscheidungen aussehen, die da gefällt werden?
Oh, da kann ich eigentlich nichts zu sagen, weil bei so Diskussionen war ich da nie dabei.
Aber du warst ja mal, vielleicht du warst ja mal dort und hast das alles ein bisschen beobachtet.
Also genau, ich war 2012 ein halbes Jahr auch in Chiapas und habe dort als Menschenrechtsbeobachter die Möglichkeit gehabt, eben in Gemeinden zu sein, immer jeweils für 2 Wochen und dort zu dokumentieren, was dann mit Repressionen geschieht, das dann weiterzugeben an ein Menschenrechtszentrum in San Cristóbal de las Casas, die dann daraus so Berichte machen und die
Repressionen seitens des mexikanischen Staates.
Ja, des Staates oder auch indirekt des Staates, also dann von paramilitärischen Gruppen, wo man sich halt aber auch das so vorstellen muss, das sind Leute, die zum Teil im gleichen Dorf wohnen und die jetzt auch nicht immer bis an die Zähne bewaffnet rumlaufen, sondern zum Teil selbst nicht reiche Leute sind, sondern eben auch Bäuerinnen und so, aber die eben dann Hilfe vom Staat annehmen und dafür aber auch bestimmte Aufgaben übernehmen müssen und so weiter. Das ist kompliziert, aber wenn man sich die Geschichte von Mexiko anguckt, ist das halt so ein Patronagesystem, was ein bisschen feudal sozusagen funktioniert und da sind viele Dynamiken am Werk. Also warum es jetzt diese paramilitärischen Gruppen gibt, ist glaube ich nochmal ein anderes Thema. Aber es gibt auf jeden Fall ziemlich viel Repression und die Zapatistas trotzdem sehr gut und sind da sehr widerständig. Das muss man sich alles auch sehr so vorstellen, wie dass sie einen starken Geist haben sozusagen, dass sie halt trotzdem sich autonom organisieren, trotzdem keine Hilfe annehmen. Also das ist der Widerstand. Nicht unbedingt, dass sie jetzt, sie wehren sich jetzt nicht militärisch, da hätten sie wahrscheinlich auch keine Chance einfach. Aber die militärische Auseinandersetzung, die war nur 10 Tage lang 1994, die ist danach komplett.
Also, aber vielleicht nochmal, dass man sich das nochmal in Erinnerung ruft aus der letzten Sendung, also dass man sich das eben nicht vorstellen darf als jetzt, das ist Chiapas, das ist ein großes Gebiet und dort herrschten die jetzt die Zapatistas oder sowas, sondern dass es eben ganz anders ist, dass es halt quasi einfach, man kann Mitglied sein in dieser Bewegung, aber in den Dörfern, in den jeweiligen Gemeinden gibt es eben die Zapatistas und auch noch die anderen und der Staat ist da nie weg. Und die Bedrohung, also sagen die Lage der Zapatistas ist immer auch brenzlig oder so. Ja, ist immer auch, kann immer auch, also ist nie vorbei oder so.
Genau. Ja, genau, man darf sich das nicht so vorstellen wie so ein Territorium auf einer Landkarte, was dann irgendwie, ja, das ist jetzt alles separatistisch, sondern diese Menschen wohnen halt in ihren Dörfern und es kann sein, dass die Nachbarn nicht separatistisch organisiert waren oder das früher organisiert waren in der Bewegung und jetzt nicht mehr und das muss auch nicht alles komplett zusammenhängend sein sozusagen. Es ist halt viel mehr so ein, die Bewegung ist viel mehr wie so was Organisches, was halt zusammenwächst und vernetzt ist und das kommt jetzt nicht darauf an, dass das ein komplett zusammenhängendes Territorium ist.
Und sind eigentlich die, also es gibt ja so eine eigene bewaffnete Einheit der Zapatistas, die also ELZN abgekürzt auf Deutsch, ich kann es nicht so aussprechen.
EZLN, ja.
Und wie verhält sich jetzt dann diese, sag ich jetzt mal, Armee zu den demokratischen Strukturen der Zapatistas? Wie wird die kontrolliert oder so?
Also die EZLN, das heißt erstmal zapatistisches Heer der nationalen Befreiung. Die EZLN ist eben die militärische Struktur. Die haben ihre Waffen nie abgegeben. Die haben gesagt, jetzt, wenn wir es einmal geschafft haben, irgendwie gehört zu werden, 1994 eben, geben wir doch die Waffen nicht ab. Wir wollen die nicht benutzen, aber die sind auf jeden Fall was uns nochmal irgendwie in der Hinterhand, also was wir jetzt nicht einfach an den Staat abgeben. So viel Staatsvertrauen ist verständlicherweise nicht da. Und da gibt es eben diese EZLN als Guerilla, die auch noch in den Bergen sozusagen lebt. Und die Zapatistas an sich sind sozusagen die Unterstützungsbasen der EZLN. Also so bezeichnen sie sich selbst. Eine Familie ist eine Unterstützungsbasis der EZLN. Ah, okay. In diesen Einheiten wird gerechnet. Und Unterstützungsbasis bedeutet einfach, dass natürlich die materielle Versorgung, sprich das Essen und Kleidung, was man so braucht zum Überleben, nicht von der Guerilla selbst gemacht wird, sondern dafür brauchen sie eben diese Bäuerinnen und Bauern. Und das, was an den Zapatistas aber so interessant ist, ist sicherlich auch diese Mischung aus basisdemokratischer Bewegung und andererseits dieser Kaderstruktur, die man natürlich militärisch bei der EZLN hat. Aber das Militärische war, wie gesagt, nur am Anfang relevant und das ist komplett in den Hintergrund getreten eigentlich. Heutzutage ist die zivile Struktur das, was wir uns vor allem angucken müssen, glaube ich. Und auch das autonome Gesundheitssystem, das autonome Bildungssystem, die autonome Verwaltung, das sind alles Dinge, die komplett von den zivilen Leuten getragen werden. Es gibt dann noch auf ganz oberster Spitze sozusagen, gibt es eine Verbindung auch zwischen der EZLN und der zivilen Struktur, sodass im Notfall da gemeinsame Entscheidungen getroffen werden können. Und ich denke mir mal, dass die EZLN auch so ganz praktisch natürlich nah an der Basis dran ist, weil sie ja auf dem gleichen Territorium wohnt und von denen auch versorgt wird. Also ich denke schon, dass die sich auch persönlich kennen sozusagen, aber das ist für die zivile Verwaltung oder für die Politik oder die Ökonomie, alles, was wir jetzt gerade lernen wollen, das ist nicht so wichtig, glaube ich.
Wir werden jetzt ein zweites Musikstück hören, und zwar die Hymne der Zapatistas. Die ist natürlich wieder auf Spanisch, aber ich habe sie jetzt euch mal übersetzt. Und ja, also die erste Strophe lautet: Jetzt können wir den Horizont sehen, Zapatista-Kämpfer. Der Weg wird diejenigen kennzeichnen, die nach uns kommen. Und dann heißt es im Refrain: auf, auf, vorwärts, um teilzunehmen im vor uns liegenden Kampf, denn unser Vaterland ruft nach uns und braucht den ganzen Einsatz der Zapatistas. Erzähl doch mal jetzt über die politische Struktur. Also du hattest ja vorhin damit angefangen, dass eben die zentrale Einheit oder die wichtigste Einheit die Dorfversammlung ist. Mhm. Und von der aus werden dann Delegierte irgendwie geschickt.
Genau. Ja, die Dorfversammlung ist die wichtigste Einheit, weil sie die grundlegendste Einheit ist. davon geht es dann weiter. Also es gibt eben Dörfer, dann gibt es Bezirke und dann gibt es Regionen. In einer Region sind mehrere Bezirke, in einem Bezirk sind mehrere Dörfer. Jedes Dorf hat eine Dorfversammlung, da werden die Entscheidungen getroffen. Dann gibt es da sozusagen Abgeordnete, die dann in den Bezirk gehen. Auf dem Bezirk treffen sich dann die Abgeordneten aus jedem Dorf, können dann bestimmte Dinge, die halt für den Bezirk wichtig sind, zusammen besprechen und können auch Informationen aus ihren Dörfern weitergeben. Also wie sieht es da gerade aus, was sind vielleicht Probleme, wo braucht man Hilfe. Mhm. Dann wird aus den Bezirken werden auch Abgeordnete in die Region geschickt. Auf dieser regionalen Ebene ist dann eben das Zentrum, wo man sich trifft, dieses Caracol, was auch letztes Mal erklärt wurde. Davon gibt es insgesamt 5 Stück. Es gibt auch 5 verschiedene indigene Sprachen, die in Chiapas getroffen werden. Es ist jetzt nicht so, dass jedes Caracol eine andere Sprache hat, aber fällt mir gerade nebenbei ein. Vielleicht auch nochmal interessant, dass sie das auch hinkriegen, sich da noch zu verständigen. Und genau, und dann ist es aber halt vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, anders als hier, dass sich Leute da irgendwie aufstellen und Wahlkampf machen, es ist so, dort so, dass Leute vorgeschlagen werden für Ämter. Und das bedeutet auch einfach ziemlich viel Arbeit, so ein Amt zu übernehmen. Dass es aber dann auch eher so ist, ja, wenn man schon vorgeschlagen wird, müsste man schon echt einen guten Grund nennen, warum man das jetzt nicht machen will. Ansonsten ist es halt einfach erstmal auch eine Arbeit für das Kollektiv, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt das halt vielleicht am besten kann, weil ich vielleicht sehr gut lesen und schreiben kann, was nicht alle Leute in den Dörfern unbedingt können müssen, dass man das dann auch übernimmt.
Also es gibt auf jeden Fall nicht sowas wie politische Karrieren.
Ja, in dem Sinne nicht. Und das wird auch in dem Sinne strukturell verhindert, dass Leute Berufspolitiker werden, weil es einfach überhaupt nicht vorgesehen ist. Also man kann als Abgeordneter jederzeit von der Dorfversammlung auch wieder zurückgepfiffen werden, wenn da irgendwie, wenn irgendjemand das Gefühl hat, dass sich da jemand dran bereichert, sozusagen korrupt ist, dann und es auffällt, dann würde das einfach in der Dorfversammlung, die sehr oft tagt, angesprochen werden und wenn dann was rauskommt, dann kann das sofort entzogen werden, das Amt. Das ist überhaupt keine Frage. Und dann ist es halt so, dass glaube ich, eine viel stärkere Rückbindung an die Gemeinde, wo man herkommt und an das Leben, wo man eigentlich herkommt, halt stattfindet als Politiker. Als zapatistischer Politiker, das hört sich total paradox an in meinen Ohren, aber ich versuche es halt so zu erklären. Weil ein Abgeordneter zum Beispiel im Caracol, der jetzt auf regionaler Ebene sozusagen die Interessen von seinem Dorf und von dem Bezirk und von der Region dann vertritt, in der Zeit, wo er dort ist, werden seine Felder von den anderen Leuten aus dem Dorf bewirtschaftet. Und er hat dann auch immer nur einen Turnus von 2 bis 3 Wochen, in der er sozusagen in der Regierung ist. Und dann kommt er zurück ins Dorf und arbeitet wieder weiter an seinem Feld. Das heißt, er sieht auch die Leute, die sein Feld bearbeitet haben und seine Familie in der Zeit weiter ernährt haben. Und trotzdem ist es aber nicht so, dass so eine Regierung sozusagen nur 3 Wochen dran ist und dann die nächste, dann könnte es sehr chaotisch sein, sondern das sind so mehrere Kreisläufe, die ineinander greifen. Das kann dann zum Beispiel über einen Zeitraum von mehreren Jahren so sein, dass jemand in der Regierung ist, aber halt 3 Wochen regiert effektiv, dann wieder zurück in die Gemeinde geht und erst nach 2 Monaten wieder für 3 Wochen reagiert. Mhm. Und dadurch ist man halt irgendwie beides. Man hat halt die Region im Blick, weil man da in der Regierung ist. Man hat aber auch sein Dorf nicht vergessen und ist da auch irgendwie präsent. Und ich glaube, das ist was ziemlich Besonderes, von dem wir auch lernen können. Und das ist im Detail nochmal viel komplexer. Es ist halt total vereinfacht und jetzt auch nur so, wie ich es verstanden habe.
Ja, ja. Aber also ich kenne es so von rätedemokratischen Konzepten, also wo einfach 2 Sachen wichtig sind. Die Abgeordneten müssen sich mit den Problemen der Wähler sozusagen auskennen, müssten aus den Problemen selbst auch kommen und sie müssten ihre Basis selbst also konkret vertreten und ihnen auch gegenüber Rechenschaft ablegen können. Mhm. Und sozusagen die repräsentative Demokratie im Gegensatz, also muss ich jetzt nicht weiter erläutern, aber die ist ja eben ganz anders gebaut.
Ja, genau. Ja, ich glaube, das kann man gut vergleichen. Und was auch sehr interessant ist, dass die Zapatistas auch, also in so einem starken, jetzt wieder mehr auf die Solidaritätsbewegung und auf das, was sie weltweit losgetreten haben, so einfach sehr stark auf Kommunikation setzen. Sie haben 1994 schon das Internet benutzt. Das war damals noch brandneu sozusagen. Und obwohl es wirklich ein Kontext ist von sozusagen ziemlich armen Leuten materiell gesehen und wo jetzt irgendwie es kein Handy gibt, es keinen Computer gibt, also höchstens dann im Caracol, im Verwaltungssitz auf regionaler Ebene und dann wahrscheinlich ein oder zwei Computer. Mhm. Obwohl irgendwie das die materielle Voraussetzung ist, werden halt Dinge total schnell weitergeleitet. Also die sind so gut vernetzt, dass zum Beispiel eine Gemeinde, in der ich 2012 war, noch im Juni gewesen bin und im August aber schon wieder in Deutschland war, die wurde angegriffen von der paramilitärischen Gruppe nebenan in der Gemeinde. Und ich habe das einen Tag, nachdem es passiert ist, sofort auf der Internetseite gesehen. Das fand ich irgendwie mega krass, weil ich war selbst in dieser Gemeinde und ich weiß, wie abgeschottet die war. Und da fährt nicht mal jeden Tag irgendwie ein Auto vorbei. Also man muss ja echt sich überlegen, wie man auch wieder zurückkommt. Und trotzdem ist es aber so, dass sie halt über so ein System, dass in jeder Gemeinde, in jeder zapatistischen Gemeinde auch so ein Funkgerät gibt, was eine bestimmte Reichweite hat, die dann so eine Kette machen können, das immer weiter funken, bis es dann halt im Caracol ist und dort dann wahrscheinlich irgendwie ins Internet eingegeben wird. Aber dass es diese Struktur gibt mit der Kommunikation sozusagen in die Welt, ist halt schon mal total super. Und dass ich überhaupt hier von dieser zivilen Verwaltungsstruktur so viel erzählen kann, ist jetzt auch nicht, weil mir das einzelne zapatistische Leute da in Gemeinden erzählt haben, so detailliert, sondern dass sie auch wirklich immer wieder versucht haben, ihre Struktur transparent zu machen, um halt zu sagen, so haben wir das gemacht, auch ein bisschen die und die Probleme hatten wir, aber vielleicht bringt euch das ja irgendwas. Also auch immer halt diese Solidarität auch wirklich in Richtung kapitalistische Zentren geht und uns ein bisschen gezeigt wird, so haben wir uns organisiert. Und hoffentlich bringt euch das was, weil ihr wollt euch ja auch organisieren. Und das hatte ich jetzt zum Beispiel in der kleinen zapatistischen Schule gelernt, was auch so ein Projekt war, was vor 2 Jahren gestartet hat, dass sie besonders auf die Solidaritätsbewegung in der Welt halt Bezug nehmend eingeladen haben, einerseits nach Chiapas zu kommen und dort bei ihnen in den Gemeinden zu wohnen und haben es wirklich so organisiert, dass man dann immer so ein Guardian hieß das, also so ein Aufpasser hatte, der irgendwie rund um die Uhr bei einem dabei war, der auf einen einerseits aufgepasst hat, aber dem man auch alle Fragen stellen konnte. Also man durfte wirklich jede Frage stellen, was einem eingefallen ist, und er hat dann halt versucht, das zu beantworten. Gleichzeitig wurden Schulbücher rausgegeben. Von jeder Region gab es ein Schulbuch, wo auch jede einzelne Gemeinde sich vorstellt und die zivile Struktur, wie die halt sich organisieren, auch erklärt wird, um das halt sozusagen zu zeigen, so machen wir das. Also total transparent. Überhaupt nicht das, was man sich unter einer Guerilla-Bewegung vorstellt. Also es ist einfach auch eine andere Bewegung. Und für die Leute, die eben nicht das Geld hatten, nach Chiapas direkt zu reisen, gab es auch eine Live-Übertragung, so ein Videochat, wo einerseits dann so ein Input es gab, halt von Leuten aus die verschiedene Aufgaben haben in der Organisationsstruktur und uns als Schülerinnen sozusagen in der Welt das so erklärt haben. Und dann konnten wir danach auch Fragen stellen über den Chat, nochmal eine Fragerunde nachfragen. Die wurden dann auch beantwortet. Das ging dann mehrere Tage. Das war 2013, daran hatte ich einmal teilgenommen und jetzt war vergangenes Jahr 2015 sozusagen die zweite Klasse oder der zweite Teil davon, und da wurde auch nochmal sehr viel erzählt, und also das möchte ich eigentlich auch nochmal hervorheben, wie viel die Zapatistas da einfach echt den widerständigen Leuten in der Welt geben an Inspiration und konkreten Ideen.
Wie war denn deine Stimmung dort? Wie war die Stimmung dort, die du dort so empfunden hast? Hast du da noch, vielleicht kannst du es doch ein bisschen beschreiben noch?
Die Stimmung war so total alltäglich, selbstverständlich, Nichts Besonderes. Also wenn man es jetzt nicht gewusst hätte, wäre einem vielleicht nicht aufgefallen, dass man da in einer total radikalen antikapitalistischen Bewegung sich gerade befindet. Die machen halt ihr Ding. Die sind halt Bäuerinnen und die haben halt ihre Aufgaben. Und selbst wenn es hart auf hart kommt, also selbst in Gemeinden, wo wenn man sich vorher die Informationszettel durchgelesen hat, was da alles passiert ist, die wurden vertrieben, die sind wieder zurückgekehrt, die wohnen mit den Aggressoren im gleichen Dorf, das sind zum Teil Nachbarn. Vor ein paar Wochen gab es da noch Waffen, wo sozusagen in Richtung von einem Haus gezielt wurde und sowas, wo man sich so denkt, oh, da ist ein riesiger Konflikt am Kochen. In dem Moment, wo ich da war, hatte ich immer das Gefühl, komisch, ich spüre davon so wenig. Und es kann natürlich einerseits sein, dass es eine andere Kultur ist und es auch schwierig ist, da diese ganzen Kleinigkeiten auch so wahrzunehmen, aber insgesamt ist halt, glaube ich, schon so ein wichtiger Punkt dabei, dass halt sowas, was man unter Revolution versteht, nicht was ist, was an einem Tag passiert, sondern was einfach im Alltag passiert. Und da braucht man auch überhaupt keine Coolness, sondern das ist auch so ein Punkt, die Leute, die da am meisten am Start sind, sind einfach die sabbatistischen Frauen, die halt nicht um 6 aufstehen, wenn die Männer aufs Feld gehen, sondern um 4 aufstehen, um schon die Tortillas zu machen. Erstmal das Maismehl zu mahlen und dann Tortillas zu machen und so weiter. Und also ich habe dadurch eigentlich eine ganz andere Vorstellung von Revolution bekommen und auch von dem, was es heißt, zu kämpfen. Also das Wort kämpfen fällt halt auch voll oft. Das habe ich, glaube ich, vorher immer viel militärischer verstanden. Kämpfen bedeutet für mich jetzt einfach, sich nicht unterkriegen zu lassen und zu wissen, wer man ist und auch irgendein beschissenes Gelaber von Politikern einfach als solches zu erkennen und sich davon nicht beeindrucken zu lassen und so weiter. Das bedeutet kämpfen für mich und das würde ich schon sagen, habe ich ein bisschen von Sabbatistas gelernt.
Also, wir reden schon sehr lange, aber ich fände es irgendwie noch wichtig, nochmal über die Ökonomie und die Lebensproduktion zu sprechen. Also wir haben jetzt, also gerade hast du ja schon ein bisschen das so angedeutet, Männer gehen aufs Feld, die Frauen machen Tortillas. Aber genau, und wir wissen auch, das hast du schon erwähnt, dass die Produktion sehr agrarisch geprägt ist und das ist eigentlich, ja, das ist so das Wesentliche. Und ja, ich meine, für mich würde es bedeuten, ein alternatives Leben heißt auch ein solidarischeres Wirtschaften. Wie hast du das dort wahrgenommen?
Was meinst du jetzt genau mit solidarisches Wirtschaften?
Also zum Beispiel, in Deutschland, in der kapitalistischen Welt, da wäre es jetzt eben so, wenn einer ein Land hat, das ist einer Landwirt, und dann seine Ernte fällt schlecht aus, die Maschinen gehen kaputt, ich weiß nicht, was passieren kann, hat er erstmal nichts zu leben. Oder wenn er halt seine Arbeit verliert, dann hat er auch nichts zu leben. Und das ist dann halt vom Staat abhängig, was in Deutschland ja so funktioniert als Sozialstaat. In anderen Ländern halt nicht. Hm. Aber ist es denn dort auch so, dass da kollektiv geregelte Selbsterhalt, wie sage ich, also
ja, ja.
Füreinander sorgen, solidarisch oder so, bei Schieflagen.
Ja, jetzt verstehe ich es. Genau. Ich glaube, da muss man so ein bisschen kurz erzählen, dass in Mexiko seit der mexikanischen Revolution 1910 beziehungsweise 1920 war die fertig, in Anführungszeichen fertig, dass es seitdem in der mexikanischen Verfassung Artikel 27 eine Institution gibt, die heißt Ejido. Das ist sowas wie ein Gemeindeland. Das ist unverkäuflich. Das kann nicht verkauft werden. Das gehört einfach der Gemeinde und die Menschen, die in der Gemeinde wohnen, haben einfach das Recht auf eine Parzelle Land, mit der sie ihre Familie ernähren können. So, damit Mexiko in das NAFTA eintreten konnte, musste dieser Artikel in der Verfassung geändert werden. Mhm. Und dieses Gemeindeland ist nicht mehr grundsätzlich unverkäuflich, sondern theoretisch kann es privatisiert werden. Es kann privatisiert werden, wenn die komplette Gemeindeversammlung, also nicht die autonome sabbatistische Gemeindeversammlung, sondern die Ejido-Versammlung, dem zustimmt. Ja, kann man ja sagen, gut, es müssen alle zustimmen, ist ja eine ziemlich große Hürde. Da kommt wieder das Patronagesystem Mexikos ins Spiel und die verschiedenen Wege, wie man Menschen spalten kann, wie man sie mit bestimmten Sachen locken kann. Also da kommen die Hilfsprogramme, die vorhin schon erwähnt wurden, die Zapatistas nicht annehmen, die kommen da ins Spiel. Leute werden im Grunde einfach gekauft und damit kann man halt die Menschen wieder in Abhängigkeit bringen. Das ist auch ein total wichtiger Punkt, um das auch zu verstehen. Auf jeden Fall ist es bei den Zapatistas so, dass die Familien erstmal ihre eigene Parzelle Land haben, die ihnen sozusagen nicht gehört, aber die sie bewirtschaften können, was erstmal sich anfühlt wie ihr Land. Es gibt halt grundsätzlich nicht die Vorstellung von privatem Eigentum und schon gar nicht, dass Menschen Land besitzen können, weil die Menschen leben auf dem Land, die können es nicht besitzen. Finde ich relativ logisch. Auf jeden Fall haben die Familien halt ihre, ernähren sich in gewisser Weise selbst. Dann gibt es aber noch kollektive Sachen, zum Beispiel kann eine Gemeinde eine gemeinsame Viehherde haben. Dann können sie einmal zum Beispiel, wenn so eine Kuh geschlachtet wird, willst du das ja nicht alleine essen. So, das ist einfach viel zu viel. Das kann dann halt geteilt werden. Trotzdem kann jede Familie auch noch ein paar Hühner haben oder so, die sie vielleicht auch mal so schlachten, aber also es macht halt, bestimmte Sachen machen einfach Sinn, wenn sie kollektiv organisiert werden. So, hier hat auch nicht jeder eine eigene Feuerwehr oder sowas. Das, also selbst hier im kapitalistischen Deutschland gibt es ja kollektive Sachen. Und dort gibt es halt auch einfach viele kollektive Sachen. Und genau, dann ist diese Lebensmittelshops, das ist ein anderes Beispiel. Und so gibt es einfach, glaube ich, eine andere Art von Kollektivbesitz und von Privateigentum. Also wenn man jetzt sagen will, dass diese Felder Privateigentum sind, dann trifft es nicht so ganz, weil es eigentlich kein Eigentum ist. Trotzdem ist es irgendwie auch privat.
Wobei schon ja da sich ein Unterschied eintritt, weil wenn einer delegiert wird und in die Regierung kommt, dann übernehmen die die anderen Dorfbewohner halt die Bestellung dieses Feldes.
Ja, genau, weil die Person, die das macht, ja auch was für das Kollektiv macht. Mhm. Und das Kollektiv macht dafür was für die Person. Also es würde halt auch einfach anders nicht funktionieren. Das ist vielleicht auch einfach ganz pragmatisch so. Ja, die Familie muss ernährt werden. Mir fällt aber noch dazu was ein, weil das, glaube ich, auch ein wichtiges Thema ist, was du vorhin meintest. Ach so, okay, jetzt hast du erzählt, die Frau macht dann die Tortilla und der Mann geht zum Feld und so. Das ist nämlich auch sehr beeindruckend, dass eben in dieser Bewegung auch sehr viel über die eigenen Traditionen reflektiert wird. Und es gibt eben Traditionen, wo sie sagen, die sind gut, zum Beispiel diese Ejidos und Gemeindeland. Und es gibt auch Traditionen, wo sie sagen, da müssen wir was machen. Und das, also patriarchale Systeme gehören auf jeden Fall dazu. Und das ist in der EZLN zum Beispiel als militärische Organisation tatsächlich am weitesten fortgeschritten. Also da sind die Sachen einfach paritätisch besetzt. Sozusagen. Es gibt, glaube ich, ungefähr 50% Frauen, 50% Männer. Und da ist es auch keine Frage sozusagen, dass jeder mal abspült. Und diese ganzen Rollenbilder, die traditionell sich sozusagen hier wie dort eigentlich eingeschrieben haben, die werden da reflektiert und umgestaltet. Und in der zivilen Basisbewegung ist es aber schon auch so ähnlich, dass es auch aufgegriffen wird und dass auch versucht wird, da immer mehr, dass Frauen Ämter übernehmen und also auch, ja, das sind halt, es hat halt in den 80er und 90er Jahren waren das noch extreme Verhältnisse, die da vorgeherrscht haben, deshalb mögen bestimmte Sachen, die eigentlich krasse Fortschritte sind, auf uns erstmal gar nicht so wirken wie Fortschritte. Aber dass Frauen selbst entscheiden können, wen sie heiraten, wie viele Kinder sie kriegen wollen, ob sie überhaupt Kinder kriegen wollen, das sind Sachen, die kurz vor dem Aufstand, nämlich im Dezember 1993 im revolutionären Frauengesetz, was die Zapatistas selbst verabschiedet haben, festgeschrieben worden sind. Mhm. Und die sind ganz grundlegend da drin verankert. Und also sexualisierte Gewalt und häusliche Gewalt, da wird schon drauf geguckt, dass das halt möglichst nicht, also dass es aufgegriffen wird und da wird auch sehr viel Arbeit gemacht von den guten Regierungen, so heißt es eben bei den Zapatistas, die autonomen, selbstorganisierten Regierungen, dass die sozusagen in die verschiedenen Dörfer auch gehen und mit unterschiedlichen Methoden dann das fördern, dass zum Beispiel Frauen nochmal extra eigene Kollektive haben, um eigenes Geld zu haben, darüber verfügen zu können und empowered zu sein und dass auch so ein Thema wie häusliche Gewalt halt auch angesprochen wird, weil es gibt natürlich Gemeinden, die sind da fortschrittlicher und andere, die sind nicht so fortschrittlich oder da passieren noch mehr so schlimme Sachen und das wird halt, also das wird halt aufgegriffen und das ist total wichtig und gut. Mhm. Ja. Und genau, das revolutionäre Frauengesetz, das ist auch noch ein wichtiger Punkt drin. Es dürfen keine Drogen genommen werden, es darf kein Alkohol getrunken werden. Ah, okay. Das ist auch total wichtig für die Zapatistas, also kein Zapatista trinkt Alkohol. Das kann ein Ausschlussgrund sein aus der Organisation, okay. Was ziemlich schlimm ist, weil wenn man nicht mehr in der Organisation ist, dann, also wenn man vorher die ganze Zeit als Zapatist organisiert war und dann eben auf einmal nicht mehr, ist halt auch ein Problem. Aber das mit dem Alkohol hat einfach den Grund, dass insgesamt in der Ökonomie nicht viel Geld benutzt wird und wenn das wenige Geld, was man hat, für Alkohol ausgegeben wird, ist halt das Dümmste, was man tun kann. Gleichzeitig führt es natürlich zu Abhängigkeiten und so, das braucht man, glaube ich, eigentlich nicht erklären. Und es hat natürlich was mit häuslicher Gewalt zu tun. Und das wurde einfach festgeschrieben und das ist in der kompletten Organisation Konsens. Das wird nicht gemacht.
Ja, also ich würde jetzt langsam zu Ende kommen. Ja?
Ja.
Ich weiß nicht, wir haben jetzt verschiedene Bereiche beleuchtet und auch so Erfahrungsberichte oder auch so konkrete Sachen dann gehört. Willst du denn noch irgendwas hervorheben oder noch ist dir denn ein Anliegen, dass du noch einen Punkt erwähnst oder sowas?
Wenn ich mir jetzt überlege, also es wird sonst auch viel über das Politikverständnis gesprochen. Da kann man vielleicht noch sagen, dass auf jeden Fall auch ein Punkt ist, wir müssen nicht in den Zyklen oder in der Taktung Politik machen, wie wir das vielleicht von dieser staatlichen Politik hier gewohnt sind oder so. Also wenn jetzt irgendwie eine Anfrage kommt vom Staat, müssen wir vielleicht nicht uns immer genau an deren Zeiten halten, sondern wir sollten vielleicht einen eigenen Takt entwickeln, in der wir unsere Politik machen. Das war auf jeden Fall auch bei den Zapatistas so, als sie in Verhandlungen mit der Regierung waren, dass sie halt gesagt haben, ja, nee, wir können euch das jetzt noch nicht sagen, wir müssen erstmal die Basis befragen und dann haben sie halt eine Basisbefragung gemacht, das hat ein halbes Jahr gedauert. Die Regierung wollte das lieber so innerhalb von einer Woche geklärt haben. Da muss man manchmal vielleicht auch so dieses Selbstbewusstsein entwickeln. An sich, ich glaube, wir haben jetzt ziemlich viel angeschnitten und das ist auf jeden Fall interessant. Und wer sich dafür interessiert, wird im Internet sicher ganz viele Dokumentationen, auch auf YouTube, auch von den Zapatistas selbst. Also zum Beispiel im Rahmen der Escolita gibt es so Dokumentationen, wo jedes Caracol, also von diesen 5 Caracoles, sich einzeln vorstellt und so die Fortschritte in der Autonomie und was es so gibt und wie die es so machen, auch selber vorstellt. Und dann ist es vielleicht nicht mit meinen komischen Worten beschrieben, sondern direkt in Originalworten. Und es gibt auch viele Soli-Videos, die untertitelt sind mit englischen und teilweise sogar deutschen Untertiteln. Und wer sich interessiert, kann da, glaube ich, viel finden im Internet.
Ja, dann danke ich erst nochmal dem Tobi vom Jabasti-Netzwerk Rhein-Main. Und als auch nochmal von mir der Hinweis, also ihr könnt eben auf www.absmagazin.de dieses Interview und auch jede Sendung nachhören und dort auf dieser Internetseite bei dieser Sendung, bei dem MP3 dieser Sendung, da werde ich euch nochmal die Internetlinks, die wir jetzt alle so erwähnt haben, aufschreiben, damit ihr die da abrufen könnt. Ja. Und ja, dann verabschieden wir uns. Danke Tobi, auf Wiedersehen Tobi und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke Emanuel und danke auch Autonomes Radio X.
ABS-Magazin.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht, aber wir hätten machen.